Also, Thema ist Wahrheit oder Tradition? Was ist mit Weihnachten, Ostern? Sollen wir das feiern? Es ist eine komplizierte Sache, weil wir sind im christlichen Abendland aufgewachsen und da feiert man das. Und es ist, ich weiß, es ist ein schweres Thema und vor allem ein gespanntes Thema, emotional gespanntes Thema. Aber vielleicht kennt ihr die Geschichte, in der alten Kirche sind die Leute mal rein und dann haben sie sich erstmal nach rechts so verneigt und dann sind sie vor und haben sich gesetzt oder was. Und die wussten alle gar nicht warum. Einer hat immer gefragt, warum macht ihr das? Und eine ganz alte Frau hat noch gewusst, warum. Weil da unten drunter waren Ikonen drunter. Das war übermalt, das hat keiner mehr gesehen. Aber deshalb haben sich die dort alle verneigt. Das war einfach Brauch. Ja, und was ich möchte heute ist, ich nehme einen Spachtel, einen ordentlichen, und dann tun wir mal alles runter und dann schauen wir, was dahinter ist. Ja? Und was kommt, es kommt, da kann man jetzt... So. Ihr wisst, der Nürnberg Christkindlesmarkt, ja, es hat schon losgegangen. Weihnachten ist große Sache in Deutschland, also großes Geschäft auch, ja. Ganz wichtig. Warum sollen wir überhaupt drüber reden? Ist es wichtig überhaupt? Ist es nicht okay? Wir nehmen es doch ernst. Wir reden über Jesu Geburt und so. Ist das ein Problem? Wieso müssen wir darüber reden, was an Weihnachten ist? Gott sieht doch das Herz an. Und für mich bedeutet es Fest, was es eben für mich bedeutet. Was weiß ich, Familienleben und Geschenke und es ist doch schön. Aber ich denke, es ist gut, dass wir wissen, was dahinter steht. Ja? Und was auch die Bibel dazu sagt. Und das ist, was ich machen möchte, dass wir zusammen ein bisschen darüber reden. Gott legt einen Wert darauf. Das werden wir sehen in den Texten, die wir lesen werden, dass Gott einen Wert darauf legt, wo die Traditionen herkommen, die wir halten. Und man kann sich auch mit ganzem Ernst irren. Also nur sagen, ich bin ernst, das bringt nichts. Wir müssen auch verstehen, dass wir mit ganzem Ernst in die Irre gehen können und verloren gehen können. Und es wäre schade, wenn das passiert. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir das verstehen. Gott sieht das Herz an, wenn er uns beruft, aber nicht, wenn er uns richtet. Nicht, dass wir durcheinander kommen hier. Ja, dass die Bibel sagt ganz klar, wenn wir gerichtet werden, werden wir nach dem gerichtet, was wir tun. Und was wir sagen. Ja, da reicht die volle Ernsthaftigkeit nicht, wenn uns Gott ganz klar gesagt hat, mach so und wir machen es anders. Und es spielt keine Rolle, was es mir bedeutet, es spielt eine Rolle, was es ihm bedeutet. Ja? Und ich möchte diesen Satz näher erklären, wenn wir ein bisschen ins Thema reingehen. Dann gebe ich vielleicht ein Beispiel, dass wir es leichter verstehen. So, also das ist jetzt eine alte Zeichnung, das ist eine der ersten, wo ein Historiker mal alles aufgezeichnet hat, die ganze Geschichte der Erde. So. Und dann fängt das an mit Schöpfung und dann so Flut und Babel und alles halt durch. Warum feiern wir, was wir feiern? Weil es manche Ereignisse gibt in der Geschichte der Welt, die sind so wichtig, dass sie gefeiert werden, für immer. Ja? Dass wir verstehen, es gibt Ereignisse, die sind so wichtig für die Menschen, dass sie immer feiern, was passiert ist. Ja? Also es ist kein einziger Feiertag, der passiert irgendwo, außer die Feiertage des Volkes Israel, die extra von Gott verordnet wurden. Alle anderen Feiertage werden gefeiert, weil es einen historischen Grund gibt. Ja? Also irgendetwas ist passiert. Die Frage ist, was ist passiert? Warum feiern wir Weihnachten? Warum feiern wir Ostern? Warum feiern wir diese ganzen Feste? Warum haben wir die Kultur, die wir heute haben? Was ist da passiert? Und das ist, was ich mit euch anschauen möchte. Fangen wir mal an. Es war einmal, ne? 1. Mose 10, Vers 8. Husch aber zeugte den Nimrod, der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Das war der erste König auf Erden. Und dieser Nimrod war, bitte?
Der erste Freimaurer.
Der erste Freimaurer. Die Freimaurer sagen, er war der Erste von ihnen. Ja, das stimmt. Die brüsten sich damit, dass sie ihre Genealogien bis auf Nimrod zurückverfolgen können. Ja. Nimrod, das ist eine lange, lange Zeit. Schon lange her, ne? Aber Nimrod war der Erste und dieser Nimrod wollte eine Weltherrschaft aufstellen. Gott hat ihm die Sache gründlich vermasselt, als er am Turmbau zu Babel die Sprachen verheddert hat. Aber die arbeiten heute noch dran, also seine Nachkommen, seine Nachfolger. Ja. Aber er war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Und da steht geschrieben, er war ein Gewaltiger vor dem Herrn, Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Das Wort, was hier benutzt wird, gewaltiger, ist Gibor. Und Gibor ist nicht ein zufälliges Wort. Es ist ein Wort, was auch vorkommt im sechsten Buch Mose. Vor der Sintflut, wo gesagt wird, dass dort die Gottessöhne und die Menschensöhne und so weiter, ne? Und dann sind entstanden die Großen und so weiter. Da wird das Wort Gibor verwendet. Da sind die Giborim. Die Giborim sind also irgendwelche Menschen. Wo gehören die hin? Wie soll man die einordnen? Jetzt vergessen wir oft, wenn wir einen Text lesen, 1. Mose Kapitel 3, wenn wir dort lesen, dass ein Same kommen wird, dann denken wir immer nur an den Samen von wem? Von der Frau. Wir denken an Jesus, ja? Aber da steht nicht nur das. Da steht, da wird ein Feindschaft gesetzt zwischen der Schlange und der Frau und zwischen ihrem Samen und dem Samen der Schlange. Hat die Schlange auch einen Samen? Und das ist der Same der Schlange. Ja?
Oder haben wir die Nachkommen?
Ja, also die Nachkommen. Same heißt Nachkommen, ja? Nun heißt Same auf Hebräisch. Ist auch ein Buchstabe. N. Heißt auch nun. So. Also, zu der Zeit oder auch später und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen, das ist aus Kapitel 6, Vers 8 oder 9, glaube ich. So. Daraus sind die Riesen auf Erden, das, was mit Riesen übersetzt ist, das sind die Gibor. Es ist dasselbe Wort. Nimrod war einer von ihnen. Nimrod war einer von diesem Samen der Schlange. Und der Anfang seines Reichs war Babel. Also da hat er angefangen, wo er den Turmbau machen wollte. Und eine Stadt und so weiter. Da habe ich mal eine Predigt hier gehalten darüber, wenn ihr euch erinnern könnt. Über die Stadt und den Turmbau. Ja. Erech, Akkad und Kalne im Land Shinar. Shinar ist in der Bibel Babylon. Also das Land Babylon, also heutiger Irak und so. So, das war sein Reich, da hat's angefangen. Nimrod hat gegen Gott revoltiert. Babel war seine Idee. Gott hat gesagt, verteilt euch schön auf der ganzen Erde. Und er hat gesagt, nein, Leute, bleibt doch mal zusammen, komm, lasst uns reden. Und die haben sich unterhalten und haben festgelegt, Nimrod, du hast recht, komm, wir machen eine gemeinsame Weltregierung und wir wehren uns selbst gegen Gott. Und die Idee, unter die er sie alle verbunden hat, war der Turmbau zu Babel. Aber er heiratet eine Frau, die heißt Semiramis. Und sie hat sehr, sehr viele Löwen lieb und sie hat sich Löwen als Haustiere gehalten. Deshalb wird Semiramis, wenn sie dargestellt wird, immer mit Löwen dargestellt. Ja? Und wenn sie irgendeinen nicht mag, was hat sie mit dem gemacht? An die Löwen verfüttert. Was ist mit Daniel versucht worden? An die Löwen, wir werden gleich merken, warum, ne? Weil die ist ja zur Göttin geworden, diese Semiramis. Genauso wie Nimrod. Ja? Aber jetzt stirbt Nimrod. Und das Problem ist, er wurde so vergöttert, dass man natürlich nicht akzeptieren konnte, dass er gestorben ist. Ja? Wie kann ein Gott sterben? Und er wird als Baal oder Sonnengott weiterverehrt. Ja? In Aramäisch hieß das Bel, nicht Baal. Das ist jetzt Hebräisch. In der Bibel steht Baal. Ja? Aber im Aramäischen, also dort, wo er war, wurde er Bel genannt. Und er wird als Sonnengott weiter verehrt. Und sein Same sind die Sonnenstrahlen und der Regen. Das ist sein Same. Also wenn ihr irgendwo regnen seht, dann wisst ihr, was gerade passiert. Der Baal befruchtet die Erde. Das ist, was die tatsächlich geglaubt haben. Und er schwängert seine Frau durch die Sonnenstrahlen und den Regen. Das heißt, die ist schwanger geworden, nachdem er schon tot war. Und die Geschichte war, die ist schwanger geworden, weil er jetzt sein Gott ist, hat sie durch den Regen und durch die Sonnenstrahlen schwanger gemacht. Also Semiramis ist auch eine Göttin, ja? Das ist sie, übrigens, hier. Ja. Sieht schon sehr interessant aus, ne? So wurde sie verehrt. Sein Sohn, also der Sohn, der dann geboren wird, der heißt Tammuz. Tammuz war sein Name. Und er wird auch als Gott verehrt, weil er ist die Reinkarnation des Gottes. Ja, also er ist die Reinkarnation seines Vaters. Er ist die Wiedergeburt des Sonnengottes und er wird auch verehrt als Gott. Ja, also Tammuz wird jetzt König und er wird immer assoziiert mit Menschenopfer. Merkt ihr auch den größten Unterschied zwischen ihm und seinen Dienern? Ja, also der war schon geboren. Ja. So, Tammuz. Tammuz wird oft als Kalb verehrt. Was haben die Israeliten dort angebetet, da, als sie das Kalb aufgestellt haben? Tammuz haben sie angebetet. Die wussten es vielleicht nicht, aber Tammuz war der, der die Grundlage dafür war, für diese Anbetung des Kalbes. Da kommt es her. Tammuz wurde auch Jahre danach noch bei den Römern verehrt. Hat natürlich immer andere Namen bekommen, das schauen wir uns dann noch an. In jeder Kultur haben diese Götter andere Namen bekommen, aber immer wieder wird dargestellt die Muttergöttin mit dem wiedergeborenen Sonnengott. Und interessanterweise hat diese Sonnengöttin, diese Göttin, den wiedergeborenen Sonnengott natürlich zum Mann genommen. Wen soll sie sonst zum Mann nehmen? Sie ist ja eine Göttin, sie kann nicht einen Menschen zum Mann nehmen, sie muss einen Gott zum Mann nehmen. Und diese Frau Semiramis hat eine inzestuöse Beziehung mit ihrem Sohn gehabt. Und das wird auf den Statuen dargestellt. Das wird nicht dargestellt, dass sie das Kind säugt. Und das ist, was wir sehen. Das ist übrigens hier die ägyptische Version. Da hieße Isis, ja, die Muttergöttin. Das ist unsere christliche Version. Das ist orthodox, glaube ich. Ja. Aber die Grundlage ist dieselbe. Die Grundlage ist dieselbe. Da ist eine Muttergöttin. Und der wiedergeborene Sonnengott ist ihr Sohn. Und sie hat eine Beziehung zu ihm. Eine sehr enge Beziehung. Jetzt stirbt die Semiramis auch. Die ist ja älter geworden wie wir. Sie ist ja ein Mensch eigentlich. Ne? Jetzt stirbt sie auch. Was passiert jetzt? Ne? Wie erklärt man das? Sie ist ja auch Göttin. Jetzt muss man das auch erklären. Semiramis stirbt und sie steigt in den Himmel auf zu ihrem Mann. Und der Mann ist nicht bereit für sie. Also schickt er sie wieder zurück auf die Erde. Und wie? Wenn ein Gott geboren wird, dann wird er geboren aus zwei Möglichkeiten. Es gibt Symbole für Fruchtbarkeit. Und das eine davon ist ein Ei. Und das andere davon ist eine Muschel. Also ihr könnt nachschauen in irgendwelchen Kulturen. Und ihr könnt raten, eins von den beiden ist es immer. Also eins von den beiden ist es immer, ja. Venus wird aus der Muschel geboren, ja. Semiramis wird wiedergeboren aus dem Ei. Ja, natürlich. Ein Ei fällt in den Euphrat und das ist das Ei, wo sie drinne ist. Ja, sie ist also in dem Ei von Baal zurückgeschickt worden und das Ei ist in den Euphrat gefallen. Und jetzt dieses Ei geht auf und sie wird von einem Vogel ausgebrütet. Diesen Vogel verwandelt sie in einen Hasen, der Eier legen kann. Jetzt wisst ihr, wo es dann herkommt, gell? Wo kommt der Osterhase her? Wo kommt der Osterhase her? Da kommt er her. Ein Osterhase, den hat's nur dort, den haben die Babylonier damals erfunden, ja. Der ist erfunden worden, weil sie wiedergeboren wird in dem Ei und ein Vogel hat sie ausgebrütet und diesen Vogel hat sie verwandelt, weil sie ein Gott ist, muss ein Zeichen geschehen und dieser Vogel ist zu einem Hasen geworden. Jetzt muss man das natürlich feiern. Das ist ja so ein wichtiges Ereignis, das muss gefeiert werden. Ishtar hieß sie. Ishtar ist ihr Name im Original. Ishtar wird also jeden Frühjahr am ersten Sonntag nach der Sommersonnenwende gefeiert. Ja, warum der Sommersonnenwende? Weil das ist der Moment, als sie geboren ist. Ja, nach der Legende. Das war eine Sonnenanbetung, wie es im Buch steht, weil es geht da immer um die Sonne. Also alle Ereignisse sind um die Sonne, dreht sich alles um die Sonne. Also am ersten Sonntag nach der Sonnenwende, wenn der Ostern stattfindet bei uns, ja, da ist es genau passiert und deshalb feiern wir heute Ostern zu diesem Zeitpunkt. Und diese Frau heißt Ishtar. Ja? So. Jetzt wird Ishtars Geburt gefeiert. Wie wird das gefeiert? Indem die Priester der Göttin jedes Jahr zu Ostern junge Frauen, die zum Opfern in den Tempel kommen, befruchten, die gebären nach 9 Monaten, dann wird das Kind 3 Monate alt und im nächsten Jahr, wenn das Kind kommt, wird das Kind geopfert. Im nächsten Jahr wird das Baby geopfert, 3 Monate alt. Und das Blut des Babys ist die Farbe auf dem Osterei. Am Anfang waren die alle rot. Und wenn ihr in eine katholische Kirche geht, dann werdet ihr sie finden rot. Wenn sie sich ja die Tradition halten. Wenn ihr zum Weißen Haus geht, dann sind die auch rot. Warum sind die rot? Weil eine Göttin angebetet wird und diese sind mit dem Blut der Kinder beschmiert, die geopfert wurden an diese Göttin. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie eine Göttin der Fruchtbarkeit ist und des Wohlstandes. Und jeder, der ein Kind so geopfert hat, der bekommt einen besonderen Segen. Ja? Bekommt einen besonderen Segen und er wird reich und Erfolg sein und so weiter. Das ist die Hoffnung. Tammuz wird oft als Schütze dargestellt, weil er ein sehr berühmter Jäger war. Und dieser Tammuz, also der Sohn, der jetzt König ist, ja? Im 40. Jahr seiner Herrschaft, jetzt ist er 40 Jahre König geworden, ist er jetzt umgebracht worden von einem wilden Schwein, von einem Eber. Und jedes Mal, wenn gefeiert wird, dass die Göttin geboren ist, in der Vorbereitung dafür, gedenkt man auch an seinen Tod. Und es wird ein Eber genommen und er wird gemästet. Und dann wird er geschlachtet. Was isst man zu Ostern?
Schinken.
Ja, Schinken, gell? Warum? Jetzt wisst ihr warum, ne? Das ist international, also wir könnten in alle Länder gehen. Das ist ein bisschen anders. Also zum Beispiel auch, was essen wir zu Weihnachten? Eine Gans, ne? Ein Vogel. Ist auch kein Zufall. Warum essen wir einen Vogel? Warum essen wir etwas anderes? Warum nicht ein Rind oder sowas? Ja. Okay, also gehen wir mal weiter. So, Semiramis und Nimrud sind die, die das alles gegründet haben, dieses ganze System. Ja? Und wir merken schon an der Struktur, dass sie sich vergöttern haben lassen, dass sie nicht der Same Gottes sind, sondern der Same der Schlange. Und sie werden verehrt als das Götterehepaar Bel und Ishtar. Der Name verändert sich mit der Zeit, ja? Die Phönizier haben sie als Ashtaroth und Baal bekannt. In der Bibel steht Asherah, weil so haben es die Hebräer ausgesprochen. Ja? Asherah und Baal. Habt ihr davon in der Bibel gelesen, ja? Das sind die beiden. Das sind die Originalgötter. Ja? So wurden sie in Phönizien genannt, also es war nördlich von Israel, so wurden sie dort genannt. In Ägypten heißen sie Isis und Osiris. Ja, das sind die beiden. In Ägypten sind sie sogar Geschwister. Da geht das Ganze ja noch ein bisschen weiter. Ja? Also Isis und Osiris heißen sie in Ägypten. In Griechenland heißen sie dann Aphrodite und Adonis oder Eros hieß er auch. Also ihr merkt, Adonis oder Eros, das ist jetzt nicht nur der Vatergott, das ist der wiedergeborene Vatergott, also der Sohn. Ja? Der ist da der Eros. Habt ihr schon mal von Cupidus gehört? Ja? Jetzt könnt ihr mal raten, an welchem Tag ist er geboren? Das wissen wir nicht. Können wir auch nicht feiern. Aber wir wissen, an welchem Tag er seine Mutter geheiratet hat. Könnt ihr mal raten, wann das war? Bitte. 14. Februar, genau. Valentinstag, feiern wir heute noch. Ja? Ich bin am 14. Februar geboren. Aber ich kann nichts dafür. Aber verstehen wir das? Dass nichts, was wir feiern heute, kommt einfach zufällig her. Das ist alles klar in der Geschichte festgelegt. In Medo-Persien hat man Zarathustra angebetet. Zoroaster war sein Originalname. Zoroaster. Was, wisst ihr, was das heißt? In der Originalsprache, also Farsi, wenn ihr nachschaut, was Zoro heißt, heißt das Same. Und Aster, kennt ihr Astarte? Das ist der Same der Astaroth. Das ist, was Zoroaster heißt. Wer wird da angebetet? Tammuz wird angebetet, der wiedergeborene Sonnengott wird angebetet. Same der Astaroth, das ist der Name, ja? Richter 2, Vers 13, denn sie verließen je und je den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Das ist, was sie gemacht haben. Immer wieder kommt dieser Kampf in Israel, dass sie statt Gott anzubeten, angefangen haben, diese Götter anzubeten. Könnt ihr euch mal die Symbole anschauen, was da oben alles rumhängt, ja? So ein achtzackiger Stern und dann so ein Dreizack, den sieht man nicht ganz deutlich, ein Mond, ein Kreise in Kreisen und diese dreifache Krone. Die kommen alle immer wieder in der Geschichte, ja? Die haben sie heute noch. Ja? Und in 1. Samuel 7, Vers 4, da taten die Israeliten von sich die Bale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Immer wenn sie sich bekehrt haben, dann wovon haben sie sich abgedreht? Von Bale und Astarte, das war die Götter. Es gibt keine anderen. Ja, die heißen überall anders. Das stimmt schon, die heißen überall anders. Aber man merkt auch an den Namen, das waren dieselben. Die Originalausgabe hieß Ishtar, dann hieß sie Astarte. Das ist auch kein großer Unterschied. Man merkt schon, dass es dasselbe ist. Ja? Und beim Baal merkt man ganz erst recht, weil der hieß Bel und Baal hieß er überall und das war's. Römer 11, Vers 4. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir übrig gelassen 7000 Mann und ihre Knie haben sie nicht gebeugt vor Baal. Da geht's um Elia, ja? Elia hat gemeint, ich bin alleine, aber nein, es gab noch 7000. Die haben ihre Knie nicht gebeugt vor Baal. Wieso waren es nur 7000 im ganzen Volk Israel? Weil die meisten in der Kultur mitgemacht haben. Wo haben sie denn diese Götter angebetet? Was meint ihr? Im Tempel, genau. Also nicht nur im Tempel, auch auf anderen Höhen und so, aber auch im Tempel. Lest mal, was Ahab aufgestellt hat. Im Tempel, in dem Tempel, der Gott geweiht war, haben sie diese Götter angebetet. Aber man kann ja sagen, Moment, für mich heißt Weihnachten ja nicht, dass ich an diese Götter denke. Das kenne ich ja alles gar nicht. Das hat ja mit mir gar nichts zu tun. Ich denke ja gar nicht an sowas. Ich denke an was anderes. Ich denke an diese Geburt. Es ist Weihnachtszeit, es ist Familienzeit und wir schenken uns was und wir sind nett zueinander. Ist doch schön. Ich habe mit Baal gar nichts zu schaffen. Aber wir feiern zu seinem Geburtstag. Das vergessen wir. Wir feiern es zu seinem Geburtstag und sagen, es ist für meinen Gott. Der hat am anderen Tag Geburtstag. Der hat nicht an demselben Tag Geburtstag. Wie wäre es, wenn ich zu meiner Frau sagen würde, liebe Frau, meine Ex hat am 25. Dezember Geburtstag. Und weil ich so an diesen Geburtstag gewöhnt bin, können wir uns darauf einigen, dass ich deinen Geburtstag dann feiere? Meint ihr, die ist damit einverstanden? Ja oder nein? Nein, das hat doch gar nichts damit zu tun, was ich denke. Ich kann doch nicht, meinte ich, kann sie überzeugen, dass ich nur an sie denke an dem Tag, wenn ich den Geburtstag von der anderen feiere? Das ist doch lächerlich. Können wir uns vor Gott hinstellen und sagen, Gott, ich denke doch nur an Jesus, ich habe doch mit dem gar nichts zu tun. Aber wir feiern es wann? Am Geburtstag des Sonnengottes. Das ist doch lächerlich. Das ist das Zeichen von Baal-Hadad. Die Sonne wird wiedergeboren in der Gebärmutter, symbolisiert durch einen Mond. Die Mondgöttin, die den Sonnengott wiedergebiert, und hier heißt der Baal-Hadad. Das ist übrigens aus Israel, ja? Dieser Stein ist aus Israel. Das ist altsyrisch, altisraelisch. So hat Mose geschrieben. In der katholischen Eucharistie sieht es genauso aus. Seht ihr das? Da ist der Mond und da kommt die Scheibe rein. Und bei vielen dieser Monstranzen sieht es genauso aus wie eine Sonne. Das ist ja klar. was es symbolisieren soll. Das ist ja nichts Neues. Das ist ein altes System. Das sind dieselben Götter. Und er wird auf dieselbe Art und Weise angebetet. Warum ist es katholische Doktrin, dass die Eucharistiefeier, diese Waffel in den tatsächlichen Gott verwandelt? Warum? Weil es die Doktrin in Babylon war. Und da glaubt man tatsächlich, das wird zu Jesus verwandelt. Und es gibt auch Wunder, dass dann wird diese Waffel blutig und verwandelt sich. Warum passiert das genauso? Ist das Zufall? Oder ist es das, was dahinter stand? Was immer noch gilt, das ist immer noch derselbe. Dasselbe System, dieselben Götter, dieselbe Anbetung. Dieselben Symbole werden weiter verwendet. Welche Dinge hängen noch damit zusammen? Jetzt schauen wir uns ein paar Symbole an, die jetzt damit zusammenhängen. Ja? Kennt ihr dieses Symbol? Den Tannenzapfen. Ja, kennt ihr, ne? Tannenzapfen kennt ihr. Der Tannenzapfen, weil der, wenn alles tot geworden ist im Winter und nichts mehr grün war, was ist grün geblieben? Der Tannenbaum. Das ist der Baum des Gottes. Das muss man doch erkennen, weil der ist ja noch grün. Das muss der Baum des Fruchtbarkeitsgottes sein. Also hat man die Pinien- und Tannenbäume als Symbol des Fruchtbarkeitsgottes gesehen, des Sonnengottes, und man hat die Tanne als immergrünes verehrt. Ja? Was meint ihr, wo das steht? Das ist der größte Tannenzapfen der Welt. Ja? Der ist also dreimal so hoch wie ein Mensch und steht im Vatikan, im Hof der Pinie. Nicht ein Zufall, ja. Das wird immer noch dasselbe angebetet. Die Pfauen sind auch ein Symbol, was häufig vorkommt, auf alten Königswappen und so weiter, weil das alles zusammenhängt. Da haben wir nicht Zeit, jedes Symbol anzuschauen, aber die grundlegenden schauen wir uns mal an, ja. So. Das ist die größte Tannenzapfen, den ihr finden werdet. Wenn ihr es mal sehen wollt, müsst ihr nach Rom. So. Das ist ein mexikanischer Sonnengott. Schaut mal, was der in der Hand hat. Da ein Tannenzapfen und da einen Tannenbaum, natürlich. Das wurde dort auch als Sonnengott angebetet und das geht zusammen. So, was ist das? Der Papst hat es auch auf seinem Stab. Muss er ja. Er ist ja der, der den Stab schwingt für den Sonnengott. Muss er auch natürlich die Machtzeichen haben. Ja? Das ist übrigens die Statue des heiligen Petrus, die in der Peterskirche steht, ja? Und diese Statue ist sehr interessant, weil eigentlich ist es gar nicht Petrus, es ist Jupiter. Es war eine tatsächliche Statue, die wurde als Jupiter geschaffen und man hat sie dann einfach umbenannt in Petrus und jetzt steht sie da in dieser Kirche. Die beten immer noch den Sonnengott an, nur heißt er jetzt Petrus, aber das macht keinen Unterschied. Ja? Damit man es auch nicht verkennen kann, wenn man sich auskennt mit den Symbolen, kann man es hinter ihm sehen. Der hat auf der rechten Seite und auf der linken Seite so eine Rosette, ein Rad mit einem Stern drin. Und das ist ein vierzackiger mit Lilien. Die Lilien sind ein Zeichen. Wofür, das sage ich jetzt mal lieber nicht, weil das ein bisschen nicht jugendfrei ist, sagen wir so. Die Lilien sind ein Zeichen, oft auf Königshäusern drauf. Ja, auch ein Zeichen der Fruchtbarkeit natürlich. Und das Vierfache ist ein Symbol für den Sonnengott und das Achtfache, was ihr hier seht, ist ein Symbol für seine Wiedergeburt. Ja? Und es ist auch ein Symbol für die Mutter der Wiedergeburt, also die Königin des Himmels, wie sie in der Bibel genannt wird, ja? So. Hier sehen Sie hier, das ist übrigens in Hazor, das ist eine ganz berühmte Ausgrabungsstelle in Israel, da ist der Altar von Baal Hazor. Da ist das Blut reingeflossen hier, da haben sie es dann abgeschöpft. Das ist sein Symbol. Seht ihr das? Ein Kreuz in einem Rad. Ja, bitte?
Du kannst wissen, wo du die Bilder alle her hast.
Zum Teil von Amazing Discoveries und auch von anderen Quellen, also nicht nur. So, das andere Bild ist der achtfache Stern, ja? Merkt, kennt ihr den achtfachen Stern? Der kommt immer wieder vor. Und es gibt so viele sogar. In Babylon finden wir Steine, wo alle drei Zeichen drauf sind. Da ist der Mond drauf, da ist das drauf und da ist das drauf. Die gehören zusammen. Das ist die göttliche Dreieinigkeit. Die falsche Dreieinigkeit. Ja? Das ist die Muttergöttin, die durch den Mond symbolisiert. Der Mond symbolisiert die Gebärmutter immer. Das heißt, wenn ihr irgendwo Mond sitzt und Halbmond, symbolisiert die Gebärmutter. Ja? Und die Sonne durch das vierzackige so und den wiedergeborenen Sonnengott in dem Stern, dem achtfachen Stern symbolisiert. Wisst ihr, wo die größten vierfachen und achtfachen Räder, Sonnenräder sind? Natürlich im Vatikan, natürlich im Vatikan. Hier, da ist der vierfache und da ist der achtfache. Und merkt ihr, das ist nicht gleichmäßig verteilt. Warum nicht? Weil der Schatten muss zum richtigen Tag an der richtigen Stelle sein. Deshalb. Ja? Deshalb. Es ist nicht Zufall. Und was das in der Mitte, da kommen wir noch drauf, was das in der Mitte alles symbolisiert. So. Noch ein weiteres Symbol ist der Dreizack. Seht ihr den Dreizack dort? Das ist übrigens jetzt aus Thailand. Eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und sie hat als Symbol den Dreizack. Der Dreizack symbolisiert das männliche und weibliche Geschlechtsorgan zusammen. Ja, also in der Mitte ist normalerweise gerade, die auf der Seite ist ein bisschen gewellt. Ja, das gehört zusammen, das ist also die Macht des Sonnengottes. Dreizack als Symbol der Potenz. Ja, also wenn ihr, wo kennt ihr das noch? Neptun, ne, hat auch so. Der hieß bei den Griechen noch anders, aber macht nichts, das ist dasselbe. Poseidon hat denselben Dreizack. Der Dreizack ist ein Symbol. Ja, der wird auch als Handsymbol gemacht, also wenn sie so gemacht haben, das ist ein Dreizack. Müsst ihr mal gucken auf die alten Ikonen, da ist oft Jesus, der macht genau das hier. Warum? Das ist das Symbol der Potenz des Sonnengottes. Viele Götter tragen das, also viele, viele, das ist jetzt nicht, das ist nur ein Beispiel, aber wir haben ja nicht Zeit, alle anzuschauen, aber viele, viele, viele Götter haben das. Hier seht ihr Jesus mit dem Dreizack auf dem Kopf und auf der Hand. Ja? Und das wird Jesus genannt, aber das hat mit Jesus nichts zu tun, das ist Tammuz, der wiedergeborene Sonnengott. Jesus hat mit diesen Symbolen nichts zu schaffen gehabt. Symbole, weiter. Muttergöttin und Sohn. Seht ihr das? Was macht er da? Der zeigt ganz genau an, wer er ist und welche Macht er hat. Das hat mit Jesus, der geboren ist und gestorben ist, nichts zu tun. Warum haben die alle so eine Sonne um den Kopf rum? Heiligenschein. Die heißt jetzt Heiligenschein, aber das hieß früher nicht Heiligenschein. Das war die Sonne, die über ihnen schien, ja. Was ist über deinem Kopf? Kennt ihr diesen Text im Neuen Testament mit der Frau und dem Tuch? Und manche haben gesagt, das heißt, die Frau muss ein Tuch tragen, weil sie muss eine Macht über ihrem Kopf haben, ne? Da geht's nicht um Tücher, da geht's um die Macht, die über deinem Kopf steht. Ja? Was für eine Macht steht über deinem Kopf? Ja, da steht die Sonne über dem Kopf. Dann wissen wir, wer darüber steht. Wer hat die Macht über den Kopf? Wer hat die Macht über das Denken? Das ist der Sonnengott. Anderes Symbol, geflügelte Schlange. Das ist übrigens jetzt Saturn. Das ist jetzt die römische Version. Ja, der fährt jetzt mal zu einem Himmelswagen mit der Sonne umeinander, durch den Himmel so, jeden Tag, eine Runde. Und wird gezogen von geflügelten Schlangen. Geflügelten Schlangen, ja. In der Bibel heißen die Drachen, also diese falschen Engel oder Cherubime werden in Ägypten bei einem falschen Heiligtum, schaut mal, genau wie im Heiligtum in Israel, guck mal, wie das ausschaut, aber es sind geflügelte Schlangen, da sind die Flügel, da steht die Sonnenscheibe über ihnen und das ist eine Schlange. Ja? Und das hier ist ein berühmter, eine berühmte geflügelte Schlange. Was meint ihr, wo die steht? Dreimal dürft ihr raten. Im Vatikan, auf dem vatikanischen Wappen. Weil Vatikan heißt heilige Schlange. Nichts anders. Das ist, was Vatikan heißt. Heilige Schlange, ja. Unglaublich, nicht?
In welcher Sprache?
Daraus hat sich Latein entwickelt. Das war altitalisch. Frag mal den Mustermengen in die Geschichtsbücher reinkramen, dann findest du es. So. So, Symbole. Weiterhin. Dieses Schlangensymbol sehen wir auch als Stab. Also die Schlange kommt auch in den Stab vor als Symbol dieses Schlangengottes, weil der Sonnengott ist in vielen Nationen, zum Beispiel bei den Inkas, war das eine Schlange. Ja, bei den Mayas habt ihr ja gesehen, wie er ausschaut, das war keine Schlange, aber bei den Inkas war das eine Schlange. Der Sonnengott war eine Schlange. Ja, und das geht zusammen, also die Schlange und der Sonnengott, das sind Freunde, ja. Oftmals wird die Schlange auch so dargestellt, dass die Schlange sich in den Schwanz beißt und dann ist es gleichzeitig die Sonnenscheibe. Also ist ein Symbol, was sehr verbreitet ist. Die Herrscher, die dem Sonnengott geweiht waren, haben das als Zeichen mit rumgetragen. Und der Ägyptische war natürlich dem Sonnengott geweiht und er hat die Schlange als Symbol getragen. Ja, oftmals haben sie die Schlange auch hier auf der Stirn drauf. Das sieht man jetzt nicht so deutlich. Das ist übrigens Tutankhamun, der steht in London im Museum. Das gibt's heute noch auch. Und ihr könnt auch sehen, das ist tatsächlich eine Schlange. Heute noch. Also jeder Bischof hat so einen Schlangenstab. Damit auch keiner, der sich auskennt, vergisst, woher seine Macht her hat. Die wissen schon ganz genau, was sie machen. Ja? Und wem sie dienen. Die Schlange ist der Sonnengott, der dahinter steht. Der gibt die Macht. Ein weiteres Symbol ist der Obelisk. Der Obelisk ist ein Wort aus dem Griechischen, das heißt Obelos. Obelos heißt aber Nadel. Und es war die umgangssprachliche Form vom männlichen Geschlechtsorgan. Also wisst ihr, was ein Obelisk symbolisiert? Den Fruchtbarkeitsgott, was sonst? Den Fruchtbarkeitsgott symbolisiert das. Das ist übrigens in Washington DC. Das steht vor dem Weißen Haus. Damit man auch weiß, wem die gehören. Die gehören auch demselben Gott an, dem Schlangengott, ja. Dem Fruchtbarkeitsgott, dem Sonnengott. Das ist sein Geschlechtsorgan. Die Geschichte dafür ist, dass Osiris hatte noch einen Bruder, der hieß Set. Und Osiris ist zum König geworden. Nach seinem Vater Amun. Und Osiris ist der wiedergeborene Sonnengott, ja. Aber er wird nochmal wiedergeboren. Also das ist eine komplizierte Geschichte, aber egal. Osiris wird umgebracht von seinem eigenen Bruder. Weil er das nicht ausstehen kann, dass der Bruder jetzt zum König wird und er nicht. Weil Set war älter. Also hat er eine Kiste gemacht, die war genauso groß wie er und hat gesagt, ich schenke die Kiste dem, der genau reinpasst. Super. Und so hat er den Osiris dazu gekriegt, dass er da reingeht in die Kiste, dann hat er die zugenagelt und hat sie weggeschmissen in den Nil und der ist ertrunken. Aber natürlich hat ihn seine Frau, die Isis, hat ihn wieder auferweckt und dann hat er ihn nochmal umgebracht und dann hat er ihn in 14 Teile zerlegt und hat ihn in ganz Ägypten verteilt. Und ein Teil ist verloren gegangen. Und ihr könnt mal raten, welches Teil ist verloren gegangen. Ja. Ein wichtiges Teil für einen Fruchtbarkeitsgott, das geht nicht ohne, das funktioniert nicht. Und das ist verloren gegangen. Die hat alle Teile wieder zusammengesucht und hat ihn zusammengebaut, aber sie konnte ihn nicht wieder zum Leben erwecken, weil ein Teil gefehlt hat, das war genau das Geschlechtsorgan. Und sie hat dann ein Geschlechtsorgan gebaut. Und das war es übrigens, das Geschlechtsorgan wurde da gebaut. Und sie hat das dann mitten in die Stadt gestellt und sagt, nicht, dass einer noch vergisst, wer hier der Chef ist. Ja, und dann steht das. Und dann stand das nicht nur dort, das stand immer wieder in der ganzen, wenn man nach Osten geht, wenn man nach Süden geht, nach Norden, überall, wo ihr hingeht, in Afrika, wo stehen die Steinmale nicht? Überall stehen sie, diese Steinsäulen. Und was symbolisieren sie? Den Sonnengott und seine Potenz. So, und oftmals, also was ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, steht das mitten in einem Sonnenrad, damit man auch weiß, das ist ein Symbol für die Penetration, also für den Akt der Befruchtung. Das heißt, es ist nicht irgendein zufälliges Symbol, das ist ein sehr, sehr klares Fruchtbarkeitssymbol. Und wir finden das in der ganzen Welt. Also es gibt kaum eine Großstadt, die es sich nehmen hat lassen, sowas hinzustellen. Überall steht sowas, ja. Das hier ist übrigens auf der Piazza in Vatikan in der Mitte von diesen zwei Rädern ineinander. Ja, das ist der, und dieses Ding, das ist original aus Ägypten. Das ist nicht für den Vatikan gebaut worden. Das ist aus Ägypten importiert worden mit sehr großem Aufwand und viele Leute sind gestorben dabei, diesen riesen Steinbrocken, ohne ihn zu zerbrechen, aus Ägypten zu transportieren, und der stand in einem Tempel von Osiris. Und jetzt steht er im Vatikan. Im Vatikan stehen drei von denen, da stehen mehrere, ne? Jesaja 27, Vers 9. Darum wird die Sünde Jakobs dadurch gesühnt werden, und das wird die Frucht davon sein, dass seine Sünden weggenommen werden. Was ist die Frucht von der Sündenwegnahme? Er wird alle Altarsteine zu zerstoßenen Kalksteinen gleich machen, und keine Bilder der Aschera noch Rauchopfersäulen werden mehr bleiben. Was sind die Rauchopfersäulen? Das sind die Säulen, die im ganzen Land standen, diesem Gott geweiht waren. Das sind die Säulen. Von denen steht in der ganzen Bibel ganz, ganz viel geschrieben. Ihr könnt die überall finden, diese Säulen. Wenn irgendwo Götze steht, Luther hat Götze übersetzt, ja? Aber das sind im Hebräischen zwei Worte, die schauen wir uns mal an. Das eine Wort ist Schaman. Oder Chaman, ja? Chaman ist Sonnensäule, heißt es. Das kommt von Shamash. Shamash ist Sonne. Und Chaman heißt Sonnensäule. Also das war nicht zu verkennen, was das ist. Das ist der Name des Sonnengottes, ja? Wie zum Beispiel in 2. Mose 34, Vers 13, da steht, sondern ihre Altäre sollst du umstürzen und ihre Chaman zerbrechen und ihre Haine ausrotten. Chaman heißt die Sonnensäule zerbrechen und die Haine. Was für Haine? Die haben überall im Land Haine gepflanzt. Aus was für Bäumen, könnt ihr mal raten? Dem Symbol des Sonnengottes natürlich. Pinien oder Tannen, je nachdem, wo man ist. Und was sollen sie machen mit diesen Pinien- und Tannenbäumen? Weg damit. Und ein zweites Wort, was verwendet wird für diese Säule, ist Matzebah. Matzebah heißt Säule oder Bild der Erinnerung. Ja? Haine ist ein anderes Wort, was hier steht. Das ist eigentlich, ratet mal, wie das im Hebräischen lautet, Asherim. Jetzt wisst ihr, wo das herkommt, ne? Aschera. Asherim heißt Plural, ja? Asherim heißt Haine von Pinien oder Tannen, die zur Anbetung der Aschera dort standen. Ja? Das ist der Grund. Dieses Phallus-Symbol ist sogar in die Architektur eingebaut. Ja? Und das ist jetzt nicht der einzige Fall, also nicht, dass er meint, oh, das ist jetzt Zufall. Das ist kein Zufall, es gibt viele, viele Stellen und nicht alle sind christlich, ja? Wenn er die Stellen der Inkas anschaut, wie das gebaut ist, das ist genau dieselbe Architektur, dieselbe Struktur. Das ist kein Zufall. Das ist Absicht und es geht genau nach Westen. Ja? 3. Mose 26, 1. Ihr sollt keine Götzen machen, noch ein Bild. Jetzt könnt ihr raten, welches Wort da steht. Chaman, keine Sonnensäule, bitte. Und sollt auch keine Säule aufrichten, auch keinen Mahlstein setzen. Das ist jetzt das andere Wort, Matzeba. Ja? Auch keinen Mahlstein setzen in eurem Land, das ihr davor anbetet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und was haben wir gemacht? Überall stellen wir das hin. Ja? In London, Trafalgar Square, boom, steht da so ein Ding. Überall in jeder Großstadt steht so ein Ding. Ja? Geht in Nürnberg mal durch die Friedhöfe, könnt ihr mal gucken. Geht mal durch die Stadt, auf die Kirchen. Überall steht so ein Ding. Wir sehen das immer noch. Warum sehen die Kirchen so aus? Warum sehen die Kirchen so aus, dass da so ein Turm dran ist, der viereckig ist und so angespitzt? Wieso? Wieso muss eine Kirche einen hohen Turm haben? Wo steht es?
Wegen der Glocke.
Wegen der Glocke. Die kam. Was war zuerst da? Das Ei oder das Huhn? Ne? Die Glocke kommt später. Das Problem ist nicht das. Wir müssen wissen, wo das herkommt. Das hat im Tempel früher gab es keinen Turm. Die Griechen hatten keinen Turm am Tempel. Die hatten das separat. Aber jetzt muss man das irgendwie christlich machen, ja? Also hat man es zusammengetan. So, dieser Synkretismus, den sehen wir überall. Alles ist vermischt worden, ja? Diese ganzen Symbole sind heidnische Symbole, aber wir haben sie alle vermischt mit unserem christlichen Glauben. Jetzt glauben wir, alles, was christlich ist. Und jetzt guckt mal die ganzen Kirchen an, was da steht. Das sind alles heidnische Symbole. Was suchen da heidnische Symbole in christlichen Kirchen? Was sucht zum Beispiel in einer christlichen Kirche, die Jesus Christus geweiht ist und seinem Nachfolger Petrus zum Beispiel versucht an dieser Kirche eine Schlange mit Flügeln. Was hat die dort verloren? Was hat dort verloren das Zeichen des Baal und das Zeichen der Astarte und das Zeichen von was weiß ich welchen anderen Göttern? Was suchen die dort? Dieselbe Wohlstandsgötter, die Babylon angebetet hat, die werden heute noch angebetet. Aber die meisten wissen es nicht mehr. Das ist wie in dieser Kirche. Da geht man rein, dann macht man so, man weiß gar nicht mehr warum. Dieser Sekretismus geht weiter. Wir haben den Sabbat nicht mehr, wir feiern den Sonntag, weil es der Sonnentag ist. Ja? Statt Jesu Geburtstag zu feiern, den wissen wir gar nicht, und es war auch nicht üblich, es war nie üblich, den Geburtstag zu feiern, es war üblich, den Todestag zu feiern, wenn der schon mal was gemacht hat. Als Kind hat er noch nichts gemacht. Ne? Was feiern wir? Wir feiern den Geburtstag des Sonnengottes am Tag der Wintersonnenwende, 25. Dezember. Es war vorher der 21. Dezember, aber dann ist der Kalender verändert worden, jetzt ist es der 25. Am 21. feiern aber immer noch welche irgendwas. Wisst ihr, wie das heißt in Deutschland? Julstag. Das wird immer noch gefeiert. Die Heiden, die Druiden, die feiern das immer noch. Also, warum war er für die Römer heilig, für die Griechen, für die Ägypter, für Persen? Für alle war er heilig, dieser Tag. Immer derselbe Tag. Die feiern heute noch den Julstag, die an Magie glauben und sowas, bitte.
Und was hat das, was für eine Darstellung hat die Figur da?
Das ist der Jul.
Ja, und in welchem Zusammenhang?
Ich komme noch drauf.
Okay.
Ich komme noch drauf, wir sind noch nicht fertig. So, also, die Druiden hatten den Julstag gefeiert. Jul heißt aber, wenn ihr das aus dem Altgermanischen übersetzt, der Nachfolger, der Sohn. Also es ist der Tag des Sohnes. Der Tag der Wiedergeburt des Sohnes. Das ist der Tag, an dem der Sonnengott wiedergeboren wird. Ja? Synkretismus ist, Odin ist der Gott des Julstages. Odin, das ist der Odin hier, den könnt ihr mal anschauen. Der hat so Flügel auf dem Kopf und so. Also das ist der Odin. Und dieser Odin ist derselbe Tammuz. Ja? Der hieß früher Tammuz, aber jetzt heißt er Odin. Also in Nordeuropa hieß der Odin. Der war der Gott des Exzesses und der Besäufnisse und der Ausschweifungen. Ja? Aber gleichzeitig natürlich, wenn er der Gott des Exzesses ist, muss er auch der Gott des Exzesses der Gewalt sein. Also Kriegsgott. Kriegsgott, ja? Und er ist auch Gott des Krieges und der Magie. Also natürlich der Magie, ja? Weil den Julstag feiern die Magier. Immer noch, ja? Das ist ein ganz wichtiger Tag für die Magier. Und der hat ein Pferd gehabt, das hieß Sleipnir. Sleipnir hatte 8 Beine. So sieht das Pferd aus, das ist jetzt mal so. Und dieses Pferd mit 8 Beinen, oder 9, wenn man seine Männlichkeit dazu zählt, ist die Grundlage, warum der Schlitten vom Weihnachtsmann 8 oder beziehungsweise 9 Rentiere hat, je nachdem, in welchem Land man sich gerade befindet. Ja? Also das ist die Überlieferung, da kommt es her. Ja? So, dieser harmlose Mann, seht ihr mal an? Sieht er nicht nett aus? Sieht nett aus, ne? Aber wenn die wüssten, wem sie gegenüberstehen, dem Odin, dem Kriegsgott, dem Gott des Exzesses, der dich aus einer Misslaune umbringt, dann wüssten sie gar nicht, wie ihnen wäre. Ja? Aber das Problem ist, es ist in unserer Kultur heute noch, wird es gefeiert, dass man es nicht vergisst, wem dieser Gott gehört. Ja? Wir kennen ihn als Santa Claus oder Nikolaus oder wie auch immer, ja, diese ganzen Namen, ja, das kommt, Sinterklaas hieß er dann bei den Holländern und dann heißt er Santa Claus, ja, so, heiliger Nikolaus. Es gab nie einen Heiligen, der Nikolaus hieß. Warum nicht? Warum? Weil Nikolaus ist ein Name für den Teufel, da kommen wir noch drauf. So, Santa Claus hat Helfer, habt ihr das gewusst, ja? Santa Claus hat Helfer, der Weihnachtsmann hat Helfer, die ihm helfen, die ganzen Geschenke zu verpacken und so weiter. Das wird den Kindern heute so erzählt. Die sahen früher aber anders aus, die Helfer, ne? Die waren nicht immer nett. So sahen die früher aus. Seht ihr aus? Seht ihr, wie das ausschaut? So wie eine Ziege, ein Ziegenkopf auf einem Menschen drauf. Ja? Und die hießen Krampus. Vielleicht kennen es die Älteren noch. In Deutschland wird es noch gefeiert, ja?
Nee, okay.
Die Krampus, da laufen die Krampusse durch die Straßen in Deutschland. Das gibt's noch. Und was war das? Die Geschichte war die, wenn ein Kind nicht brav war, dann kam nicht der Weihnachtsmann rein, sondern der Krampus kam rein und hat die verprügelt. Manchmal hat er sie sogar mitgenommen und gefressen.
In den Sacknei getan,
genau. Ja? So. Also, das ist das. Und wir feiern das heute noch. Halloween heißt es, ja? Halloween heißt es. Da sind die Krampusse durch die Land gezogen und haben den Weihnachtsmann Informationen zugespielt, wer brav war und wer nicht. Ja? Das ist Halloween. Und es kommt immer mehr. Die haben das vor ein paar Jahren gar nicht gefeiert. Jetzt kommt das aus Amerika rüber und jetzt feiern wir den Schmarrn wieder. Ja? Aber das ist hier in Deutschland, das ist in Gossal. Da läuft der Nikolaus, der heilige Nikolaus, mit ein paar Dämonen in seinem Schlepp durch die Lande. Was sucht ein Heiliger mit Dämonen? Das ist kein Heiliger, das ist Odin. Das ist Odin und wer dient ihm? Natürlich Dämonen, wer sonst? Wer soll denn sonst einem Kriegsgott und einem Gott des Exzesses dienen? Ja? Kennt ihr das? Ho, 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 sagt er immer, ne? Der Weihnachtsmann, kennt ihr das, ja? Wisst ihr, wo das herkommt? In einem alten Theaterstück, wenn also irgendwo ein Theaterstück stattfindet und jetzt kommt der Teufel auf die Bühne, was muss dann gemacht werden? Der muss angesagt werden. Wie wird er angesagt? Indem man im Hintergrund so ein Lachen hört. Ho, ho, ho. Und dann kommt er auf die Bühne. Jetzt klingt das netter, ja, weil sonst ist es nicht mehr der Weihnachtsmann. Aber der sagt deshalb ho, ho, ho. Horcht, was kommt von draußen rein? Der kommt ja immer durch den Schornstein rein, ne? Wisst ihr, ne? Der kommt durch den Schornstein. Warum kommt der durch den Schornstein rein? Weil die Göttin Hertha am Weihnachtstag, an diesem Tag, im Feuer erscheint. Und er muss auch durchs Feuer reinkommen. Jetzt kommt er also durch den Feuerplatz ins Haus rein. Das ist kein Zufall. Ja? Und die Druiden haben dann Süßigkeiten für ihn hingelegt am Feuersplatz, weil da kommt er rein. Der Odin kommt durch den Feuersplatz ins Haus rein. Natürlich ein Gott des Exzesses und Feuer, das passt wunderbar zusammen. Dann kommt er durch das Feuer da rein. Und deshalb hat man auch immer, wenn ihr Bilder seht, einen schönen Feuerplatz am Weihnachtstag. Das geht ja gar nicht ohne, weil sonst kommt er ja nicht rein ohne Feuer. So, warum haben die überhaupt einen Baum? Warum haben die überhaupt einen Baum? Weil die Bibel auch einen Baum hat. Und das ist der Baum des Lebens. Der Baum des Lebens wird symbolisiert in der Menorah. Es ist der Leuchter, ja? Es ist der Baum des Lichts. Der Baum des Lebens ist der Baum Gottes. Der wird symbolisiert in der Menorah. Da haben wir jetzt nicht Zeit, darauf einzugehen. Die Menorah ist ein ganz besonderes Gebilde. Es ist ein Mandelbaum, symbolisiert das. Weil da sind Mandelblüten dran, da sind Knospen dran, ja? Und da sind die Mandelfrüchte, diese Kelche, die dann aufgehen, dran. Von jedem 22 Stück, jetzt zählt mal zusammen, was ist 3 mal 22? 66, ne? Wie viele Bücher hat die Bibel? 66. Wenn er zusammenzählt, an jedem hier sind 9, 9, 9. Das macht 27, ja? Und in der Mitte sind 12. Was macht 27 plus 12? 39, ne? 39 im Alten Testament und 27 im Neuen Testament. Das ist die Menorah. Der Baum des Lebens. Das war ein anderes Symbol. Aber der Sonnengott hat auch ein Symbol. Der hat einen anderen Baum. Das ist dieser Baum. Den kennt er, ne? Diesen Baum. Warum heißt der Nikolaus? Wenn ihr nachschaut, das ist Webster's Revised Unabridged Dictionary und das findet ihr auch in deutschen Handbüchern, wobei das manchmal gar nicht mit dasteht, weil es schon älter ist. Aber in altem Englisch oder altem Deutsch wurde der Teufel Nick genannt. Und dann haben sie einfach den heiligen Nikolaus erfunden. Das hat mit heilig gar nichts zu tun. Jeremia 10, Vers 2 bis 3. So spricht der Herr, ihr sollt nicht nach der Weise der Heiden lernen und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels. Welche Zeichen des Himmels meinten da? Denken einige an irgendwelche Sonderereignisse, das ist nicht gemeint. Die Zeichen des Himmels sind Sterne, Sonne, Mond, das sind Zeichen des Himmels, ja? So werden sie im Alten Testament beim Schöpfungsbericht auch bezeichnet. Mit genau demselben Wort im Hebräischen. Ja? Also die Zeichen des Himmels sind die Sonne, Mond und Sterne. Die wurden von den Heiden angebetet. Und was wird hier gesagt? Fürchtet euch nicht vor denen, das sind keine Götter. Was steht dann da? Denn der Heidensatzungen sind lauter nichts, denn sie hauen im Wald einen Baum um. Was machen die? Machen die das heute noch? Im Wald einen Baum umhauen und dann stellen sie ins Haus, ne? Und jetzt, denn der Werkmeister macht Götter mit dem Beil. Das ist jetzt nicht richtig übersetzt. Was da steht, und es ist ein Werk der Menschen mit einer Axt. Also nicht, dass irgendeiner meint, das ist jetzt magisch, dass der Baum sich da in dein Haus verfrachtet. Das macht er nicht automatisch, das musst du abhauen und dann hin. Und die haben tatsächlich, diese Bäume wurden in Babylon wurden die auch geschnitzt, am Stamm wurden Verzierungen gemacht, das heißt aber nicht, dass er nicht immer noch derselbe Weihnachtsbaum war, wie die wir ihn heute kennen. Denselben Weihnachtsbaum haben die sich schon ins Haus gestellt. Und was wird dann gemacht? Und dann wird er geschmückt mit Silber und Gold und man macht ihn mit dem Nagel und Hammer fest, dass er nicht umfällt. Das machen die heute noch. Alles genauso. Ja? Es ist ja nichts als überzogene Säulen. Ja, das ist jetzt dasselbe Wort, was wir schon kennen. Mazebah, das ist eine Säule für den Sonnengott, das kennen wir schon. Ja? Und sie können nicht reden, so muss man sie auch tragen. Sie können nicht gehen, da sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Und heute, was machen wir damit? Wir stellen sie in unser Haus, dann geben wir den Kindern Geschenke und sagen, das ist der Nikolaus, ein Heiliger. Und es hat mit Jesus zu tun, der gestorben ist für dich. Es hat mit dem gar nichts zu tun. Die Kugeln, was heißt das Kugeln? Die waren ursprünglich aus Gold und Silber, wie wir ja gelesen haben, ja. Aber diese Kugeln symbolisieren die Hoden des Sonnengottes. Und wenn man schon so ein Phallus-Symbol hinstellt, dann braucht man auch die Hoden, sonst ist das nicht vollständig. Das ist kein Zufall, ja. Und wir machen das heute noch. Da hängen wir diese Hoden an den Phallus vom Sonnengott hin und denken, wir feiern Jesu. Das hat mit Jesus gar nichts zu tun. Immer grün im Haus, ne? Kennt ihr das? Immer grün im Haus, das muss sein. Das ganze Haus musste zu Weihnachten ausgekleidet sein. Bei jeder Tür musste so ein Immergrün hängen, ja? Weil Immergrün ist immer ein Symbol für den Fruchtbarkeitsgott, weil es nicht... So, warum macht man das? Damit die bösen Geister nicht reinkommen. Und die Römer haben es ja auch gefeiert. Das hieß da Saturnalien bei den Römern, ja? Und das ging 12 Tage, also die haben sich's nicht nehmen lassen, diesen Geburtstag des Sonnengottes 12 Tage lang zu feiern. Und dann haben sie diese Zweige aufgehängt, Mistelzweige, über dem ganzen Raum und dann haben sie in diesem Raum Orgien gemacht. Und wofür? Damit die Fruchtbarkeit gesteigert wird im Land. Und die Fruchtbarkeit wurde gesteigert im Land und es wurde auch gesagt, wenn du unter dem Mistelzweig diese Orgie mitmachst, dann wirst du fruchtbar, wenn du vorher nicht fruchtbar warst. Also es wird geheilt, wenn du unfruchtbar bist, zum Beispiel. Ja. Und heute noch küssen sich Jugendliche unter dem Mistelzweig und glauben, das bringt was? Es bringt Liebe, das hat mit dem gar nichts zu tun. Mit Liebe hat das ganz und gar nichts zu tun. Ein alter Brauch, der wurde bei den Babyloniern gefeiert, der wurde bei den Griechen gefeiert, bei den Römern und es wird heute noch gefeiert. Derselbe falsche Gott wird gefeiert. Julsfeuer. Das ist übrigens hier in Deutschland, ja. Da hat man so einen Kreis gemacht mit einem Kreuz in der Mitte. Was ist das? Symbol des Sonnengottes, ne? Das hat man angezündet und das wird heute noch gemacht. Das ist hier in Deutschland aufgenommen, ja. Von einem Julsfeuer. Zum Fest werden 12 Tage vor Weihnachten wird das Julsfeuer angezündet und jeden Tag wurden Menschen geopfert. Jeden Tag, 12 Tage lang. Ja? Um die Geister fernzuhalten und so weiter. Welche Geister musste man da fernhalten? Diese Nachfolger vom heiligen Nikolaus musste man fernhalten, weil das waren keine guten. So, im Christentum hat man dann daraus was gemacht? Jetzt haben wir den Adventskranz und jetzt machen wir das ein bisschen anders, aber es ist dasselbe. Es ist immer noch dasselbe. Wir zünden das Feuer an. Und dann lassen wir es brennen, weil es muss ja brennen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir dienen immer noch denselben Göttern, wir machen genau dieselben Bräuche, wir machen genau dasselbe. Hat mit Christentum gar nichts zu tun. Adventskranz, ja, in jedem Haus. Darf nicht fehlen, wenn du Christ bist. Was die Bibel sagt, es muss fehlen, wenn du Christ bist. Hat in einem christlichen Haushalt nichts verloren. Das ist ein Zeichen des Sonnengottes. Was haben wir mit dem zu schaffen? Nichts. Kann ich nicht diese Bräuche trotzdem nehmen und sie verändern und sagen, okay, jetzt, das hieß ja früher das, das verstehe ich schon, können wir nicht nehmen und sagen, okay, wir verdrehen es, aber für uns heißt es heute was anders. Können wir das machen? Ich würde sagen, wir fragen die Bibel, was die Bibel dazu sagt. Ja, schauen wir, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel sagt, 3. Mose 18, 30, haltet meine Satzungen, dass ihr nicht tut nach den gräulichen Sitten, die vor euch waren. Jetzt kommen die ins Land Kanaan rein, dann wird ihnen gesagt, macht nicht, was die vor euch gemacht haben. Was haben die gemacht? Die haben genau diese Feste gefeiert, ja? Zu Ostern haben sie die Aschera angebetet, dann haben sie zu Weihnachten den Sonnengott angebetet und diese ganzen Bräuche waren alle schon da. Und hier wird ihnen gesagt, macht das nicht mit, damit ihr nicht verunreinigt werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Markus 7, Vers 7 bis 8, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren, solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Verlasst das Gebot und haltet den Menschen Satzungen. Das sind menschliche Gebote, das ist nichts von Gott. Und 5. Mose 12, das ist das Kapitel über die Götteranbetung. Also wenn ihr wissen wollt, was Gott dazu sagt, 5. Mose 12, ja. 5. Mose 12 steht folgendes, das sind die Gebote und Rechte, die ihr halten sollt, dass ihr danach tut, in dem Land, das der Herr deiner Väter Gott dir gegeben hat, einzunehmen, solange ihr auf Erden lebt. Also egal, wo wir leben, egal, wo wir sind, was müssen wir machen? Die Gebote, die vorher in den anderen 11 Kapiteln genannt werden, müssen wir halten. Und jetzt wird uns gesagt, was wir nicht machen sollen. Zerstört alle Gebote der Heiden, der Orte der Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen. Macht das Ganze nicht mit. Übernehmt diese Bräuche nicht. Ja? Und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Säulen und verbrennt mit Feuer ihre Haine und die Bilder ihrer Götter zerschlagt und vertilgt den Namen aus demselben Ort. Das heißt, wie weit muss man da gehen, bis keiner mehr was davon weiß? Was machen wir stattdessen? Wir verbrennen die Haine nicht, wir hauen uns einen Baum ab und stellen ihn bei uns im Haus rein. Wir machen alle Zeichen, damit man ja nicht vergisst, was da war. Da war einmal und es war einmal ein Sonnengott und das ist passiert. Und wir vergessen zwar, worum es ging, aber wir feiern das alles noch mit. Was hat die Bibel gesagt, was sollen wir damit machen? So weit gehen, dass niemand mehr weiß, worum es da überhaupt ging. Keiner mehr weiß von irgendwelchen Bäumen was und von Säulen und von Namen von diesen Göttern was. Bitte?
Warum hat dann Schwester Weiling den Tannenbaum in der Gemeinde erlaubt?
Weil die Leute nicht so weit waren. Ja, so ist es auch zu Israels Zeiten. Da gab es Reformen, ja? Und was ist passiert? Und Gott sagt, es ist kein guter König, denn er hat die Säulen noch stehen lassen im Land. Das ist, was passiert ist. Der hat die Altäre abgerissen für den Baal, aber die Säulen hat er noch stehen lassen. Was willst du machen? Ne? Immer schrittweise mit der Reformation, soweit wir können auf einmal, ja? Aber das heißt ja nicht, dass es fertig ist. Wir müssen, was sagt der Text? Wir müssen alles vergessen, was es damit zu tun hat. Wir haben mit dem nichts zu schaffen. Wir haben mit diesen ganzen Symbolen nichts zu schaffen. Die haben an unseren Kirchen nichts verloren. Die haben in unseren Häusern nichts verloren. Wir haben mit dem Ganzen nichts zu schaffen. Das ist, was die Bibel sagt. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, so nicht dienen. Jetzt kann ich nicht sagen, ich kann Gott so dienen. Und ich kann sagen, Jesus ist geboren und was weiß ich. Erstens, er ist nicht dann geboren und zweitens, ich darf das nicht auf Jesus ummünzen, das sagt der Text ganz klar. Der Text sagt ganz klar, so sollen wir unserem Gott nicht dienen. 5. Mose 12, am Ende des Kapitels, weil wir nicht Zeit haben, das ganze Kapitel durchzulesen, das ist übrigens der Moloch und hier wird ihm Kinder geopfert. Ja? Denn der Herr, dein Gott, vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, aus reinem kulturellen Interesse mal, wie habt ihr das eigentlich gemacht mit diesen alten Göttern? Wie haben die Götter, sie ihren Göttern gedient? Das will ich auch machen. Das ist ein schöner Brauch. Geschenke für die Kinder ist doch schön. Nein, es ist kein schöner Brauch. Denn er hängt zusammen mit einem Gott, den Gott hasst. Gott hasst den Sonnengott abgrundtief, weil das ist der Gott, der so viel Unheil angerichtet hat in der Welt, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Ja? Ihm sind Menschen geopfert worden und wir feiern heute seinen Geburtstag. Wieso? Wieso geben wir diesen Göttern noch Ehre? Und die meisten machen es unbewusst. Ja? Die meisten machen es völlig unbewusst. Wieso geben wir diesen Göttern noch Ehre? Meint ihr, das macht Gott Spaß? Dass er zuschauen muss? Die Leute, die glauben, ihm nachzufolgen, diese Sachen alle machen. Das hat ihm zu Israels Zeiten keinen Spaß gemacht. Da dürfen wir auch nicht erwarten, dass es ihm heute Spaß macht. 5. Mose 12, 31, 32. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen so, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Alles, was ich euch gebiete, sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts davon tun und nichts dazu tun und nichts davon tun. Ihr sollt nichts dazu tun, nichts davon tun. Was Gott gesagt hat, das ist das Heiligtum. Das ist das Anbetung, die er von uns erwartet. Da wird ein Gräuelbild der Verwüstung im Heiligtum aufgestellt. Was meint ihr, was das heißt? Wir haben es heute angeschaut, das ganze Gräuelbild, ja? Ein Gräuelbild der Verwüstung und das ganze Verständnis eines Menschen, der sich für einen Christen hält, ist verdreht worden und wir denken, wir folgen Christus nach und das hat mit Christus gar nichts zu tun. Wir folgen falschen Göttern nach und wir dienen ihnen und wir stehen vor ihren Bildern und wir singen diesen Bildern, oh Tannenbaum und was, da guck, was noch alles, ja? Und Glöckchen, die Glöckchen von diesen Grampussen, die sie rumgetragen haben, das ist alles ein heidnisches Geschäft. Und wir machen das und sagen, das hat mit Jesu Geburt zu tun.
Das sollte man eigentlich über die Bibel studieren, demjenigen Bescheid sagen.
Ja. Wir müssen eine Botschaft sein des Lichts für die Welt, ihnen einen anderen Gott zeigen, den Gott der Bibel. Und der Gott der Bibel hat diese Sachen gehasst. Er hat gesagt, hat mit diesen Sachen nichts zu tun. Die machen alles, was ich hasse. Alles, was ich verachte. Moralische Unreinheit, sexuelle Verunreinigung. Warum nimmt das überhaupt in unserer Kultur? Weil wir immer noch denselben Göttern dienen und die machen das alle.
Einiges, es wird jetzt sogar noch stille Nacht, heilige Nacht. Das muss man sich vorstellen.
Nacht, weil es alles Nacht ist. Ne? Der Nikolaus kommt immer in der Nacht. Jesus kommt, aber wenn der Tag anbricht, nicht in der Nacht. So. Also, gehen wir mal weiter. Lehren der Väter. Es ist nach Gottes Wort sehr gefährlich, die Tradition zu erfinden. Eine neue Tradition. Woher? Wenn es Gott nicht gesagt hat, was sollen wir machen? Nichts davon wegtun und nichts dazu tun. Richtig? Nichts wegtun, nichts dazu tun. Wenn wir das tun, dann kommen wir auf falsche Götter. Und das ist das Problem. Wir wissen das gar nicht. Ja? Aber wenn wir neue Traditionen erschaffen, nach menschlichen Bräuchen, dann kommen wir auf falsche Götter. Aus diesem Grund hat die Bibel hier einen Riegel vorgeschoben und gesagt, tu nichts dazu. 1. Korinther 5, Vers 8. Daher lasst uns feiern, nicht den alten Sauerteig, nicht den Sauerteig von Schlechtigkeit und Bosheit, sondern in ungesäuertem Lauterkeit und Wahrheit. Ungesäuert heißt unverdorben. Das reine Brot, das Gott uns gibt. Nehmt die Bibel, so wie sie dasteht, und lest sie ganz und legt das Puzzle zusammen. Ja, das steht sogar in der Bibel über Weihnachtsbäume da und wir lesen es nie so. Ja, wir lesen es nicht. Und da steht explizit da, dass das bei uns nichts verloren hat. Ja? Das ist übrigens der jüdische Jahreskalender. So sieht das aus. Das ist der erste Monat, Abib oder Nisan hieß er. Und am 10. Tag wird das Lamm gewählt, am 14. wird es geopfert. Das ist das erste Feiertag. Das sind 7 Feiertage im ganzen Jahr, ja, 7 Feiertage, die darstellen, was passieren muss. Die 7 Feiertage sind das Passafest, dann kommt das Fest der ungesäuerten Brote und dann kommt das Opfer der ersten Früchte nach dieser Woche. Ja, das sind die ersten 3 Feste. Dann von dem ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote werden 7 Wochen gerechnet, das sind 49 Tage, und am nächsten Tag, am 50. Tag, ist das Wochenfest. Das ist genau das Fest, an dem der Geist auf die Jünger gekommen ist. Und zwar genau auf den Tag. Und wisst ihr, dass genau 1200 Jahre bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, das Passafest eingeführt wurde? Genau 1200 Jahre. Auf den Tag. Haben sie zum ersten Mal das Passafest gefeiert. Ja? Und sind aus Ägypten raus. Und jetzt, also das ist das mittlere Fest, jetzt kommen weitere drei im siebten Monat. Und zwar am ersten Tag ist das Fest der Trompeten, Yom Teruah. Das ist das Blasen der Trompeten, ja. Und das ist das Ansagen eines neuen Reiches. Dann kommt der große Versöhnungstag, also das Gericht wird abgeschlossen, ja. Und nach dem großen Versöhnungstag kommt wieder eine Woche Fest. Was für ein Fest? Laubhüttenfest, ja. Das deutet hin auf, wenn wir mit Jesus unterwegs sind in den Himmel. Ja, eine Woche. So. Lass dich nicht verführen. Diese ganzen Systeme, die weltweit herrschen, im Hintergrund steht ein dunkler Fürst. Und die Bibel sagt uns schon, er wird sich als nett und freundlich darstellen, so wie der Nikolaus, ja. Ein freundlicher alter Mann. Und dem werden die Kinder auf den Schoß gesetzt und man macht Fotos und was da gucken, was nicht alles. Aber wer steht dahinter? Sein gefallener Cherubim. Ein gefallener Engel steht dahinter. Das ist, wer dahinter steht. Zum Abschluss möchte ich euch etwas zeigen. Das hat jetzt mit dem hier nichts direkt zu tun. Hat mit einer Sache was zu tun, was die Bibel sagt. Nimm nichts weg und tu nichts dazu. Ja? Und es gibt einen Vers, der ist erstaunlich und den möchte ich euch zeigen. Das ist Sprüche, das ist jetzt Elberfelder, ja? Aber ihr könnt es in eurer Bibel aufschlagen, dann findet ihr das. Ich nehme die Elberfelder, weil es genauer übersetzt ist. Elberfelder, Sprüche 30, Vers 4 bis 6. Diese drei Verse sind im Althebräischen ein Abschnitt. Und dieser Abschnitt gehört zusammen. Und diesen Abschnitt schauen wir uns ein bisschen genauer an. Da steht, wer ist nun hinaufgestiegen in den Himmel und herniedergefahren? Also wer ist aufgestiegen in den Himmel und niedergefahren? Das ist noch gar nicht passiert, das ist auf Jesus hin, ja? Das ist eine Prophezeiung auf Jesus hin. Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Den Wind, das ist im Hebräischen Ruach, ja, der Geist. Wer hat den Geist in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Na, die Wasser sind Mayim. Am Anfang, als es geschaffen wird, wird geschaffen die Erde und die Himmel. Und die Himmel sind Shamayim, das hat mit den Wassern zu tun, ja. Ihr könnt es auch lesen in der Schöpfungsgeschichte, dass das mit Wassern zu tun hat, der Himmel, ja. Wer ist der Schöpfer? Wer ist es? Wer hat denn aufgerichtet alle Enden der Erde? Wie ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Was? Das stand im Alten Testament auch da, dass er einen Sohn hat und dass der einen Namen hat. Was ist der Name Gottes und der Name seines Sohnes? Was ist der Name seines Sohnes? Wie hieß der Sohn, bitte? Weiß es irgendeiner? Immanuel und? Das ist ein Titel, Immanuel, ja. Und es gibt noch einen Namen, den er hat. Wie heißt der Name? Wir sagen Jesus, aber das war die griechische Form. Die Originalform ist Yeshua. Das ist die hebräische Form. So hieß er im Original. Jetzt schauen wir uns diesen Text mal an. Das ist jetzt rot markiert, das ist blau markiert, das ist rot markiert, das ist grün markiert. Merkt ihr das? Ihr werdet gleich merken, warum, ja. So, alle Worte Gottes sind durchläutert, er ist ein Schild denen, die auf ihn trauen. Er ist ein Schild, eine Grundlage. Der Baum des Lebens ist ein Schutz, dass wir nicht vom Licht abweichen. Tu nichts zu seinen Worten hinzu, dass er dich nicht zur Rechenschaft ziehe und du als Lügner dastehst. Okay, jetzt, damit wir nicht auf falsche Götter kommen, hat die Bibel hier uns ganz klar gesagt, der Schöpfergott, der auf die Erde niederkommt, für dich stirbt und wieder auffährt, dieser Gott hat einen Namen und sein Sohn hat einen Namen. Nimm nichts davon und tu nichts dazu. Ja, sonst stehst du als Lügner da. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen, der dich erlösen kann. Wie heißt er? Wie heißt er? Das ist die Frage, die gestellt wird. Jetzt schauen wir uns mal den Text im originalen Hebräischen an. Dann stellen wir hier 22, weil 22 Buchstaben hat das hebräische Alphabet. Wir fangen da an, wo das hingehört. Und wir schreiben einfach den ganzen Text durch. Tak, 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 auf, fertig. Diese drei Verse stehen jetzt hier da. Das ist jetzt Hebräisch, müsst ihr nicht alles lesen können. Aber da, wo über den Wind die Rede ist, das ist hier Ruach. Ja? Ja? Und dann lesen wir weiter, tralala. Und wir lesen hier an dieser Stelle, was ist der Name des Sohnes? Waam Hashem Bennu. Das heißt, was ist der Name Hashem? Shem heißt Name des Sohnes. Ben kennt ihr, dass der Sohn heißt, ne? Wisst ihr ja. Was ist der Name des Sohnes? Und genau an dieser Stelle, wo steht, was ist der Name des Sohnes, wenn ihr dann von da nach runter lest, was steht da? Yeshua. Das ist sein Name. Wow, ne? Die ganze Bibel ist voll von solchen kleinen Fingerabdrücken, dass man den Text nicht verfälschen kann. Wenn da irgendwo in der Offenbarung steht, nimm keinen Jota weg. Wisst ihr warum? Wenn ich einen Jota wegnehme, geht das Ganze nicht mehr. Dann funktioniert das nicht mehr. Das Ganze, das ist der Fingerabdruck Gottes. Man kann diesen Text nicht verfälschen. Sobald einer was falsch überträgt, merkt man das sofort, der Text passt nicht mehr. Und im Alten Testament sind alle Bücher durch innere Codes versiegelt. Und hier wird uns ganz klar im Text gesagt, es gibt einen Schöpfergott. Der, der die Wasser gemacht hat und in seinen Fingern kontrolliert, der die Säulen der Erde gegründet hat, der, der alles geschaffen hat, der, der auf die Erde runterkommt und wieder auffährt, der, der dich erlöst. Nicht der falsche Sonnengott, der irgendwie durch Eier auf die Erde kommt, seine Mutter und was weiß ich, was da alles passiert. Nicht der. Und dieser Gott, das ist dein Erlöser. Tu nichts dazu, nimm nichts davon weg. Das ist unser Gott. Und er hat gesagt, habt mit diesen alten Bräuchen nichts zu tun. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir die Reformation weitertreiben, nicht? Es ist Zeit. Es ist Zeit, dass wir die Reformation vervollständigen. Es ist Zeit, dass das Gräuel der Verwüstung aus dem Heiligtum rauskommt. Der Erlösungsplan hat mit diesen ganzen Bräuchen nichts zu tun. Und das Heiligtum muss dargestellt werden, wie es Gott uns gezeigt hat, und die Bräuche, die Gott uns gezeigt hat, verstanden werden. Deshalb freue ich mich auch, dass das Heiligtum heute ein Studium für uns ist, ja, in der Lektion. Aber es ist wenig in der Lektion. Wir müssen das viel tiefer verstehen, wir müssen viel mehr davon wissen, statt dass wir diese ganzen Bräuche so gut kennen, aus dem Ärmel schütteln können, weil wir sie die ganze Zeit um uns haben, ja, müssten die Menschen die Bräuche Gottes kennen und genauso verinnerlichen, dass sie uns bewusst sind, auch wenn man nicht genau darüber nachdenkt, was Gott gesagt hat. So. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen bewegt, das vielleicht weiter zu studieren und dem nachzugehen. Und vielleicht könnt ihr das auch weitertragen und den Leuten erzählen. Wir haben einen Gott und der hat mit diesen Bräuchen nichts zu tun. Ja. So. Amen. Herr, wir möchten dir Dank sagen für dein Wort. Wir möchten dir Dank sagen für deine klaren Worte, was wir mit diesen Bräuchen zu tun haben. Und ich bitte dich, Herr, dass wir den Mut haben, an dem Ort, wo wir stehen, für dich einzutreten, den Menschen zu sagen, wer du bist und wie du bist, was du magst und was du nicht magst. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir dir entgegenwachsen in allen Dingen, dir ähnlicher werden und dass wir ein Zeichen sein können an dem Ort, wo wir sind. Für dich. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen.